Unser Gehirn leistet Erstaunliches. Es ist ein wirklich tolles Instrument in Anführungszeichen. Und die Wissenschaft dahinter nennt sich bekanntermaßen Neurowissenschaft. Hier gab es in den vergangenen Jahren zahlreiche neue Forschungsergebnisse und damit natürlich auch Erkenntnisse, die Rückschlüsse, naja, für unser Handeln eben ermöglichen. Und darüber reden wir in dieser Folge der Chefvisite. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Thorsten Giersch und wir machen die Chefvisite alle 2 Wochen per Video und Podcast, um eben einen Blick gemeinsam zu werfen in die Zukunft der Medizin, in die nahe Zukunft, manchmal auch in die fernere. Diese regelmäßige Infusion, die ergänzen wir physisch durch sozusagen durch den großen Event, unser Big Bang KI Festival am 11. und 12. September in Berlin. Fühlen Sie sich herzlich dazu eingeladen. Infos dazu unter bigbangfestival.de. Aber jetzt begrüße ich unsere Gäste. Maria Hofacker ist die Erste, die heute ausnahmsweise mal dabei ist. Und Jochen Averner, der ist immer dabei, Chef der Uniklinik Essen. Ich grüße Sie beide. Hallo.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Von mir auch ein ganz, ganz herzliches Willkommen in die Runde.
Ja, Frau Hofacker, Sie sind Meeresbiologin eigentlich und schreiben jetzt ein Buch über das Gehirn. Da stellt sich die Frage, wie konnte es dazu kommen?
Ja, es ist eigentlich logisch, wenn man weiß, ne, wie man die Zielrichtung sieht. Ja, also ich habe in Meeresökologie promoviert, also ich bin Biologin von Hause aus und das fand ich immer schon spannend, quasi zu unserer Ursuppe zurückzukehren und eben dieses Thema zu beackern und habe dann ganz, ganz lange als eine der ersten Umweltmanagement in großen Unternehmen gemacht und eingeführt. Und da war es das Hauptthema immer, dass sich Menschen nicht verändern, dass wir trotz der ganzen Zahlen, Daten, Fakten, die wir zum Thema Klimawandel haben, wirklich nicht die Maßnahmen umsetzen, die eigentlich erforderlich sind. Und da hat es mich wirklich sehr interessiert, was bewegt uns Menschen, quasi unseren eigenen Heimatplaneten so in die Ecke zu drängen, dass wir da eventuell ja bei den Temperaturen sich ja gerade abzeichnen, nicht so wirklich mehr drauf leben können. Und da bin ich dann bei der Neurowissenschaft gelandet, um einfach auch mit dem ja Dreh wirklich da auch Positionen, Möglichkeiten zu finden, wie wir uns selber da entsprechend korrigieren. Und ich denke mal, das ist einfach auch total up to date, weil die Herausforderungen ja zunehmen. Es ist ja nicht nur der Klimawandel, es ist die künstliche Intelligenz, es sind diverse andere Zukunftsherausforderungen, die wir gerade haben, auch der globalen Entwicklung, sodass wir unter Druck ja eben auch handeln dürfen oder müssen. Und das dazu gibt es ganz, ganz viel in der Neurowissenschaften, was uns da weiterhilft. Und das Buch, was Sie angesprochen haben, das ist sogar schon fertig. Also es ist im Markt seit 5 Wochen, nennt sich Nachhaltigkeit beginnt im Kopf, die Macht der Hirnforschung für die Unternehmenskultur nutzen. Und da habe ich die ganze Neurobiologie zusammengetragen und sehr praktische Methoden gezeigt, wie man das umsetzen kann im Unternehmen, als Führungskraft vor allen Dingen auch. Also welche Fähigkeiten, Fertigkeiten dürfen wir als Future Leader uns aneignen, um eben durch diese ganzen Themen hindurchzuführen und wirklich in die Zukunft zu führen.
Da würde ich gerne einsetzen, dieses Thema Führungskräfte, das ist natürlich auch, was uns wirklich im Krankenhaus beschäftigt. Großes Unternehmen, über 11.000 Mitarbeitende, aber zum Schluss hängt es natürlich hinsichtlich des Erfolges ganz viel ab von Führung, von Leadership. Und Sie haben gerade gesagt, das eine ist ja, was man eigentlich weiß, was man tun müsste, und das andere ist, warum tut man es nicht doch? Und wo kriegen wir diesen Bogen hin? Neurowissenschaft, Führung, wie verknüpfen Sie das? Was können Sie uns da ja vielleicht auch für den einen oder anderen Tipp geben?
Ja, sehr, sehr gerne. Der Punkt ist ja, dass wir alle mit diesem wunderbaren, ich nenne es mal Supercomputer, auf die Welt gekommen sind zwischen unseren Ohren. Aber in der Regel hat er ja keine Gebrauchsanweisung mitgeliefert. Und das ist das, was wir im Endeffekt jetzt ja lernen dürfen und was, glaube ich, noch viel zu wenig auf dem Schirm ist. Also sprich, wie kriegen wir sozusagen das Potenzial, was da drin liegt, hier zwischen unseren Ohren und nicht nur zwischen unseren Ohren, sondern ja auch im Körper verteilt, wirklich auf die Straße? Also wie können wir uns am Ende des Tages wirklich selbst managen, selbst führen und das auch ja, rauskitzeln, was unser Gehirn so alles hergibt. Und die neuesten Erkenntnisse in der Neurowissenschaften sagen ja, dass wir uns unser Gehirn selbst bauen. Also sprich, dass es bis zum Ende des Lebens, bis zum letzten Atemzug flexibel ist. Also dieser frühere Sp der Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr, wird ja heute immer noch als Entschuldigung oft benutzt. Vor allen Dingen, das gilt ja einfach nicht. Also es zeigt sich eben auch, dass vor allen Dingen zum Beispiel Erik Kandel, ein Nobelpreisträger, der im Jahr 2000 dafür den Nobelpreis bekommen hat, um zu zeigen, wie Lernen eigentlich im Gehirn funktioniert. Und der eben genau das, diese Mäh quasi entlarvt hat, dass es falsch ist, dass wir bis zum Lebensende lernen. Und damit ist sozusagen auch inbegriffen, dass wir das trainieren dürfen und sogar müssen. Weil, wie gesagt, das Gehirn braucht das Training, es muss aktiv geformt werden. Und das ist das genau die Brücke, die ich da entsprechend, um Ihre Frage zu beantworten, ja auch schlage, dass das wirklich fundamental wichtig ist. Also es gehört in die Schule, ich bin ja auch Pädagogin, also es gehört wirklich in die frühkindliche Erziehung, gerade wenn wir jetzt im Rahmen hier Smartphone und Co. Uns das anschauen, was das Gehirn damit macht. Also wirklich auf den Prinzipien, die neurowissenschaftlich jetzt immer mehr erforscht werden, wirklich auch die Bildung und auch die Weiterbildung und auch gerade die Bildung von Menschen, die dann andere Menschen führen sollen, dass wir die wirklich daran anpassen und uns selber ein bisschen entlarven. Worauf fallen wir denn rein? Oder wie ist unser Gehirn sozusagen gebaut, ohne dass wir es wissen, oder haben wir es gebaut, dass wir sozusagen diese Dinge korrigieren können? Also Metakognition ist da das Thema und dass wir mit unserem präfrontalen Kortex, der ja hier vorne sind und der einzige Teil ist, der bewusst ist im Gehirn, der Rest ja eben auch nicht bewusst, das ist ja auch noch das Schwierige, dass wir damit dann eben Verhaltensweisen uns aneignen oder eben uns auch selber durchschauen können bei bestimmten Triggerpunkten, gerade unter Stress kommen die ja sehr stark zum Vorschein, dass wir da anders handeln können und auch anders sozusagen ja unsere Wege beschreiten, wohin wir dann wollen, also dass wir das Ziel auch erreichen, was wir am Ende des Tages uns selbst gesetzt haben.
Frau Hoppacker, ich würde gerne noch eine Anschlussfrage dazu stellen, weil ich glaube, das gibt nochmal wirklich eine andere Perspektive, was Sie gesagt haben. Dass es eben nicht irgendwo in der Jugend oder im jungen Erwachsenenalter aufhört, was ja sehr, sehr wichtig ist, weil wir dieses riesige Thema demografischer Wandel haben. Was machen wir mit den Menschen? Wie können die trainieren auch? Wie können wir solche trainieren? Was können Sie noch ergänzen vielleicht zu dem Thema? Ja, eigenen Computer optimieren, aber auch im Alter.
Ja, es ist gerade im fortgeschrittenen Lebensalter hochgradig wichtig, weil wir ja auch eine Zunahme der Krankheiten haben, die zeigen, dass das Gehirn nicht mehr benutzt wird oder beziehungsweise wir vorbeugen können. Ich spreche jetzt von Alzheimer oder anderen Dingen, die ja nun auch leider im Fortschreiten sind, ne? Oder andere mentale Krankheiten. Und da zeigt sich eben, dass wir durch entsprechende Weiterbildung, Neugierde und andere auch Lebenseinstellungen, da gibt es auch ganz tolle Studien zu, die das immer wieder belegen, dass man sich quasi mental auch um Jahre verjüngern kann und damit natürlich auch gesünder bleibt. Das ist ja das Hauptthema, was im Alter ja auch wichtig ist, dass wir sinnvoll weiter ja, tätig sein können und eben auch wirklich neugierig bleiben. Und manche, ich erlebe das im Bekanntenkreis auch, die sagen, also die Boomer-Generation geht ja jetzt alle in die Rente, dass sie alle sagen, okay, endlich, ne, und dann sich quasi wirklich zur Ruhe setzen, nicht nur physisch, sondern eben auch psychisch, mental. Und das ist fatal für logischerweise für die entsprechenden Weiterentwicklungen. Und gerade, und da würde ich auch sagen, dass viele eben auch weiterarbeiten wollen, zum Beispiel. Und ich in Zeiten des Facharbeitermangels denke ich mir, ist es hochgradig wichtig. Aber Tatsache ist, dass dann diejenigen dann auch mit der Zeit gehen dürfen. Also sprich, wirklich diese Dinge neu lernen. Und ich habe eben festgestellt, dass das Glänzen in den Augen dann durchaus kommt, wenn man merkt, oh, was ist, das ist ja alles total spannend, was da jetzt Neues kommt und entsprechend agiert. Und auch lernt, mit der Generation Z zum Beispiel zu kommunizieren, weil also auch diese Dinge gehören ja mit dazu, dass ich mich so reflektiere, wie agiere ich eigentlich, wie wirke ich auf andere und wie kann ich das sozusagen im Zweifel anpassen, um auch mit anderen Generationen wesentlich besser kommunizieren zu können. Also das sind alles verschiedene Tools und ich habe auch ein Programm entwickelt, logischerweise auf Basis meines Buches, nennt sich Be a Future Leader, wo ich eben diese Dinge angepasst auch beibringe. Weil, wie gesagt, es ist hochgradig wichtig. Wir haben ja auch, und das ist ja auch eben auch erst seit, ich glaube, jetzt 15 Jahren bekannt, dass wir Spiegelneuronen im Gehirn haben und deshalb sehr, sehr wichtig ist, sich auch spiegeln zu lassen. Also wir haben ja Stichwort Fremdbild, Selbstbild, eben viele Dinge, die uns, wo wir einfach blinde Flecken haben und die wir gar nicht selber bei uns sehen. Und da ist es hochgradig wichtig, sich spiegeln zu lassen und dann eben weitere Fortschritte machen zu können. Also Gehirne funktionieren eben auch in Kooperation am besten. Das ist eben auch ein Erkenntnis der Neurowissenschaften, dass wir klar viel mit unserem eigenen Gehirn erreichen, aber mit der Vernetzung mehrerer Gehirne noch mehr und auch vor allen Dingen der Lerneffekt potenziell höher ist.
Wenn ich so eine Alltagsfrage dazwischen werfen darf, wobei wir sind eigentlich tief im Alltag ja schon drin, aber ich habe eigentlich für mich persönlich die Erfahrung gemacht, wenn ich nicht 8 oder 9 Stunden am Stück arbeite, wie man das als ja üblicherweise tut, auch in Wissensberufen, dann, ich sage das mal so, tut das meinem Gehirn ganz gut. Also ich bin eigentlich viel besser, wenn ich meinen Arbeitstag, was ich wegen meiner kleinen Tochter offenbar auch manchmal tun muss, zerfritzel und dann aber auch so gestalte, idealerweise, wie ich das am besten kann. Nach dem Essen mehr Termine, morgens mehr schreiben, eben als Journalist. Sehen Sie das auch so? Ist das gehirngerecht?
Auf jeden Fall. Also Pausen und auch der Schlaf sind absolut ja, wie soll man so unterrepräsentiert in der Wertung. Ne? Viele sagen ja, ach, Schlaf ist überbewertet oder ich brauche keine Pause, ich kann da ne, mindestens 12 Stunden, 16 Stunden durchpowern, alles cool. Das ist nicht der Fall. Also von der Produktivität, da gibt es eben auch genug Studien, auch das Thema Multitasking. Ähnliches Phänomen. Es stimmt nicht. Man fühlt sich zwar beschäftigt im wahrsten Sinne des Wortes, aber produktiver, effektiver ist man überhaupt nicht. Also da ist es genau richtig, wie Sie gerade sagten. Wir brauchen Pausen. Da gibt es dann auch diese 25 plus 5 Regel, also 25 Minuten voll arbeiten, 5 Minuten Pause. Aber da muss, würde ich immer raten, jeder selber rauskriegen, wie das für den eigenen Biorhythmus passt. Weil also jeder ist eben auch anders, das ist auch eine Botschaft. Wir haben Neurodiversität, ist das Stichwort in der Neurowissenschaften. Wir sind alle anders. Jedes Gehirn ist logischerweise adaptiert anders. Es gibt ganz klare Charakterzüge, die auch wiederum anders sind. Und da passt es eben, dass jeder das für sich selber rausfindet. Aber eben Pausen auf jeden Fall und eben auch genügend Schlaf, weil da formt sich das Gedächtnis, da regeneriert sich das Gehirn, da wird sogar durchgespült. Wir haben ja Gehirnwasser und es zeigt sich, dass das auch ein Riesenfaktor fürs Immunsystem des Gehirns ist, also auch Stichwort Erkrankung im Gehirn. Also da sind diese Faktoren hochgradig wichtig.
Das ist ja auch ein wirklich super wichtiger Punkt. So meine Generation, wir waren das gewohnt, eben wirklich sehr viel durchzuarbeiten. Das war ja auch früher, wo das noch gar nicht dieses ganze Arbeitszeitgesetz gab und man hat irgendwie immer gearbeitet als Arzt. Und heute tut man es schnell ab mit alles Work-Life-Balance und die jungen Leute wollen nicht mehr arbeiten. Aber wahrscheinlich ist genau diese Ausrichtung dann die richtige, um auch das Optimale abrufen zu können, dass man eben nicht unter diesem Dauerstrom steht, sondern die Pausen zulässt und, wie Sie sagen, den Schlaf auch entsprechend vollzieht. Also ganz interessanter Aspekt.
Ja, ich kann auch noch ergänzen, das, was auch bei der jungen Generation ja zumindest hip ist. Ob sie es dann am Ende tun, ist die zweite Frage. Aber ist ja das ganze Thema Ernährung, Smoothies, grüne Geschichten, vegan, nicht vegan oder so weiter. Da gibt es ja nun auch sehr, sehr klare Erkenntnisse inzwischen, dass dieses Mikrobiom, also der Darminhalt, eine hochgradige wichtige Funktion hat, auch in Bezug auf das Gehirn. Also wir sagen ja immer Gehirn zwischen den Ohren, aber ich sage ja immer, wir haben ja eigentlich drei Gehirne. Also das Bauchgehirn, das heißt ja dann auch noch mal so, und auch das, was wir im Herzen haben. Also es ist nicht wirklich erforscht immer. Es gibt so Indizien dafür. Also ein Punkt ist auch, dass der Magnetismus des Herzens sehr, sehr groß ist. Also auch diese physikalischen Dinge finde ich auch hochspannend. Also es kennt ja jeder, wenn man, dass jeder so seinen eigenen Raum hat und wenn der andere zu nahe kommt, ne, das sind alles diese physikalischen Dinge, die wir ja auch mit berücksichtigen dürfen. Also insofern Ernährung, macht Gehirn. Auch das ist hochgradig wichtig. Und ich sage immer, wir haben ein Reporterteam im Darm, weil Tatsache ist, dass was wir zu uns nehmen an Ernährung ja auch Information ist. Und ich habe selber so die Erfahrung gemacht, dass die Darmbakterien mir auch schon weitergeholfen haben, ne? Weil die beispielsweise Dinge erkannt haben, die ich so mit meinen menschlichen Zellen nicht so erkannt habe, weil die Darmbakterien sind auch in der Überzahl, darf man sagen. Also wir haben mehr Darmbakterien von der Anzahl her, als wir menschliche Zellen im Körper haben. Und das ist schon ja, interessant einfach. Und darauf zu hören oder zu wagen, darauf zu hören, finde ich auch hochgradig spannend. Also ich habe da eine Geschichte für mich selber. Ich habe mal beim Stern, ich war bei Gruner und Jahr lange, beim Stern in der Wissenschaftsredaktion gearbeitet und wird ja viel gefeiert im Journalismus und da eben auch. Und wir hatten einmal Geburtstag und da gab es so Erdbeerkuchen. Und zwar den richtigen mit dieser Vanillecreme da unten drunter vom feinsten Bäcker um die Ecke. Ja, und wie gesagt, eigentlich liebe ich diesen Kuchen, aber irgendwas sagte ihm, ich sollte ihn nicht essen. Und irgendwie denke ich mir, ja, strange, verrückt, ne? Kann man jetzt wie Kopf, wieso sollte ich das nicht essen? Ich habe es wirklich nicht getan. Und am nächsten Tag, es war echt krass, die ganze Redaktion war leer. Also alle, die das gegessen hatten, Salmonellenvergiftung. Und ich habe nur gedacht, oh, da hat mich jemand sehr, sehr gut vorgewarnt. Aber das sind natürlich keine, die sprechen nicht Deutsch. Also das heißt, sich zu trauen, auf sein Bauchgefühl zu hören, auch das ist ja für Führungskräfte, Unternehmer und so weiter hochgradig wichtig. Es kann auch trainiert werden übrigens, dass man da drauf wagt, drauf zu hören, auch wenn man das rational in dem Moment nicht begründen kann. Also das sind auch so Punkte, die ich hochgradig wichtig finde, genauso wie hier der Pilot, der wagte, im Hudson River zu landen, der sagte ja nachher auch, ja, was hat dich dazu bewogen? Ja, 45 Jahre antrainierte Intuition habe ich in dieser einen Minute abgerufen. Und das sind so Punkte, die finde ich auch nochmal wichtig sind, vor allen Dingen im Vergleich zur künstlichen Intelligenz, was wir in unserem Körper auch an Informationen gespeichert haben, die man eben nicht verbal wiedergeben kann. Ne?
Gibt es da eine Brücke Neurowissenschaft Bauchgefühl, dieses auch als Forschungsansatz?
Brain-Gut-Connection nennt sich das so schön. Also ja, gibt es. Und es gibt auch einen Nerv, der eben vom Gehirn zum Herzen, auch übrigens zur Lunge und eben auch zum Darm führt, der sogenannte Nervus vagus, der vagabundierende Hirnnerv. Und darüber gibt es erste Forschung, die eben hochgradig spannend ist. Und wie gesagt, es geht von unten nach oben wesentlich mehr Infos hoch sozusagen als vom Gehirn runter. Also, und aber wie gesagt, die Sprache dieses Vagusnerves und wie man ihn auch richtig nutzt und vor allen Dingen auch wieder in die Ruhe bringt, ist auch ein wunderbarer Stress-Releaser, dieser Nervus vagus, weil er zum Parasympathikus gehört. Also, das ist auch ein Wissen, was man noch, was in den weisen alten Traditionen sehr verbreitet war, ohne dass man es wissenschaftlich belegen konnte, natürlich, aber inzwischen eben sehr, sehr klar auch wissenschaftlich nachvollziehbar ist, was das alles machen kann. Ja.
Oh, Fakas, Sie haben eben schon künstliche Intelligenz erwähnt. Das, naja, wird ja oft von Menschen oder von vielen Menschen so ein bisschen als Konkurrenz zur, naja, menschlichen Intelligenz gewählt, gesehen. Und dann wird ja auch immer diskutiert, oh, welche Jobs werden uns weggenommen und so weiter. Wir gehen das Ganze vielleicht heute mal wissenschaftlich und anders an, nämlich vielleicht mit der Frage, abgesehen davon, was Sie allgemein für Schlussfolgerungen daraus ziehen, gehört dazu vielleicht auch, dass uns die KI helfen kann, echt das Beste aus unserem Gehirn auch rauszuholen, auch im Alltag?
Also grundsätzlich auf jeden Fall. Also ich würde es auch nicht so wirklich als Konkurrenz sehen, sondern eher als Integration. Also das sprich, dass wir die künstliche Intelligenz nutzen als, machen wir ja jetzt heute schon mit dem Handy, ne? Also oder anderen Dingen. Es gibt ja nun aber auch eben, Stichwort Neuralink, ja, Möglichkeiten inzwischen auch Dinge ins Gehirn zu implantieren und dadurch dann quasi das Ganze zu erweitern. Also ich denke, dass wir mindestens genauso viel Energie und auch Budget in die Entwicklung der biologischen Intelligenz stecken sollten, wie in die Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Weil der Punkt ist, dass wir ja über unsere biologische Intelligenz auch echt nicht viel wissen. Also im Endeffekt sagen alle Neurowissenschaftler, Wahnsinn, dieses Gehirn, was wir da alles so rauskriegen, aber was wir wirklich wissen, Das ist wirklich minimal heute. Und der Punkt ist, wir wollen ja dieses Potenzial nicht verlieren. Und was eben auch gezeigt wird, ist, was wir nicht benutzen und nicht entwickeln, verkümmert. Und das ist Biologie logischerweise pur. Das sehen wir ja auch bei den Pflanzen oder auch bei den Tieren, also bei den Pflanzen noch eher, dass Wachstum wirklich die ganze Zeit auch getriggert werden muss und aktiv, und das müssen wir als Menschen ja auch tun, aktiv kreiert werden darf. Und da denke ich mir, das sagen mir auch manche, gerade junge Leute, wenn ich habe das Gefühl, wenn ich ChatGPT benutze, verkümmert mein eigenes Gehirn. Oder es gibt ja auch erste Studien, was es eigentlich macht mit Kindern, die eben jetzt oder diese Native Digital Generationen, ne? Was das, was sie auch verlieren am Ende des Tages. Und das denke ich, da muss man gegensteuern. Und es ist ja auch noch nicht so erforscht, auch was das, oder es zeigt ja, dass auch viele mentale Krankheiten zunehmen oder psychische Erkrankungen, gerade auch bei Kindern und Jugendlichen. Also ich habe mich selbst erschreckt, was so mit 14, 15-Jährigen teilweise passiert. Ich habe in der Mittelstufe mal unterrichtet und das war einfach auch aus meiner Sicht Wahnsinn, was da an jetzt schon an psychischen Erkrankungen da ist. Die mussten mit Panikattacke den Klassenraum verlassen und das war nicht nur eine Person, ne? Also insofern denke ich mir, gibt es da noch viel zu tun und auch, dass wir die Verbindung zur Natur, also zur richtigen Natur, nicht verlieren, weil die auch uns was gibt. Also da gibt es jetzt ja auch von dem Geo-Kollegen hier zum Thema Wald, wie kommuniziert eigentlich oder kommunizieren Bäume und dieses Thema Waldbaden, was jetzt gerade neu ist. Also man sieht eben, dass da logischerweise, wir können das nicht fassen, aber dass natürlich energetische Zusammenhänge da bestehen. Und wir bestehen ja auch aus den gleichen Elementen als Mensch wie der Rest der Natur. Also das heißt, wir dürfen auf der einen Seite das, was wir sind und was wir viel besser können als jeder Computer, nicht verlieren, beziehungsweise wir müssen es kultivieren. Und auf der anderen Seite natürlich die künstliche Intelligenz, die da ist, sinnvoll nutzen. Weil das ist natürlich auch für die Zukunft hochgradig wichtig, das zu kombinieren, wenn wir die ganzen ja, Herausforderungen, die wir alle so haben, ja, managen wollen. Dann gehört die technische Entwicklung natürlich tiefgreifend dazu, aber eben auch die menschliche Entwicklung.
In einer Folge über das Gehirn darf man am Ende vielleicht fragen, haben wir noch was vergessen, Frau Dr. Hofacker, gerade aus Ihrem Buch wichtige Punkte, die wir noch gar nicht genannt haben, oder sind wir einigermaßen, haben wir so einen kleinen Parforce-Ritt geschafft durch all Ihre Seiten?
Ja, vieles. Also wir haben es ja nur angerissen. Also wie gesagt, das Buch hat ja doch ein paar Seiten mehr, wo ich da mehr sagen konnte. Aber was ich noch gut finden will, ist das Thema Menschenführung, was ja für Führungskräfte auch hochgradig wichtig ist. Und da ist eben auch meine Erfahrung, dass da noch ganz viel ja in diesen alten Organisationen, Systemiken und auch in der alten Kommunikation verhaftet ist. Und gerade in den Zeiten, die jetzt, in denen wir ja schon sind und die auf uns zukommen, dürfen wir da eben neu lernen. Also uns selber zu führen auf der einen Seite, aber eben auch andere Menschen zu führen und uns sehr, sehr viel mehr auch in diese Kommunikationsskills hineinzusetzen. Und damit wir eben nicht ja, ausgelaugt, ausgebrannt sind. Das ist auch Energiemanagement im wahrsten Sinne des Wortes. Und das brauchen wir, weil wir sonst ja die Dinge, die anstehen, Veränderung, Transformation gar nicht bewältigen können, weil das höre ich auch oft, wann soll ich das noch machen? Ne? Also der Punkt ist eben, dass das auch eine Frage des Selbstmanagements ist. Natürlich auch ein strukturelles und systemisches Thema, überhaupt keine Frage. Aber man kann nur anfangen, indem man logischerweise bei sich selber anfängt und eben die eigenen Teams in anderen Formen ja managt, um dann sozusagen so das ganze System auch aufzubrechen. Also ich denke, das ist für die Zukunft hochgradig wichtig. Also wirklich Mensch zu sein. Und das hört man ja in diesen Tagen öfter.
Absolut. Vielen Dank Ihnen, Jochen, von dir noch ein Schlusswort, sonst sage ich dir auch schon mal herzlichen Dank.
Also ich fand das total inspirierend und es zeigt einfach, wie viel wir noch nicht wissen. Und das nehme ich heute mit, dieses ganze Thema künstliche Intelligenz auf der einen, auf der anderen Seite biologische Intelligenz. Vielleicht kann die künstliche Intelligenz und auch uns dabei ein wenig helfen, die biologische Intelligenz besser zu verstehen, weil da ist ja ein Riesenfeld. Und ich genieße diese Ausführungen, weil ich immer denke, ja, stimmt, müssen wir noch mehr machen. Und da ist unfassbar viel Potenzial.
Ja, es gibt viel zu entdecken, auf jeden Fall.
Und ich werde mir, glaube ich, für den Sommerurlaub Ihr Buch auf jeden Fall mal ganz schnell bestellen. Liebe
Das
Zuschauer, auch Ihnen vielen, vielen Dank natürlich. Wenn Sie Anregungen für uns haben, vielleicht Themen fürs nächste Mal oder auch Fragestellungen natürlich, schreiben Sie uns redaktion@dub-magazin.de. Und wer das tut, da losen wir auch Tickets für das am Eingang schon erwähnte Big Bang Festival am 11. und 12. September in Berlin live mit ganz vielen Gesundheitsthemen natürlich auch. Nochmal vielen Dank und bis zur nächsten Chefvisite in 2 Wochen. Ciao.